für die Pilgerreise nach Jerusalem. Ein Lied geschrieben also für jüdische Pilger, um auf dem Weg nach Jerusalem in der Gruppe gesungen zu werden. Das heißt, dieses Lied singt man selten solo, das singt man nicht in der Dusche, man kann, aber es ist ein Lied geschrieben für eine Gruppe, für eine größere Zahl von Menschen, die zu Gott gehören, das Volk Israel und die Gemeinde heute. Und auch wir werden diesen Text heute, keine Angst, nicht singen. Ich habe den Michael nicht gebeten, eine Melodie zu schreiben. Wir werden es nicht singen, aber wir werden es doch gemeinsam laut vortragen, weil in diesem Psalm eine unglaubliche Dynamik steckt. Es gibt hier zwei Stimmen, den Vorsänger und das Volk Israel als Chor, wenn es einstimmt. Und diese Dynamik wollen wir auch spüren. Unablässig haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Mich bedrängt, diese Ich-Stimme hier ist das Volk Israel. Es spricht über seine Vergangenheit, reflektiert über die Geschichte. Unaufhörlich, immer und immer wieder wurde Israel von Feinden bedrängt. Und dieses Wort bedrängt heißt nicht nur bedroht, sondern tatsächlich angegriffen. Nicht nur verbal angefeindet, sondern tatsächlich attackiert. Es ging um Leib und Leben immer wieder. Von meiner Jugend an. Gemeint ist die Zeit des Volkes in Ägypten, als das Volk gewaltig wuchs und dann unter den Pharaos versklavt wurde. Dort beginnt diese Bedrängnis. Und seit damals wird das Volk wirklich immer bedrängt, von den Amalekitern, Moabitern, Kanaanitern, Philistern, Assyrern, Babyloniern. In jedem Jahrhundert seiner Existenz, bis dieser Psalm geschrieben wurde, kämpft das Volk ums Überleben. Und dieser Psalm ist eine Reflexion darüber. Unablässig haben sie mich bedrängt, von meiner Jugend an. Das soll das Volk Israel bekennen. Der Vorsänger ruft hier auf, den Chor einzustimmen in das Lied. Und dann wiederholen sie gemeinsam die Zeile, unablässig haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an, um dann triumphal hinzuzufügen, doch sie haben mich nicht überwältigt. Es ist kein Trotzlied, aber es schwingt ein bisschen mit, als würden sie sagen, ja, wir wurden angegriffen, angefeindet, unterdrückt, ausgebeutet, aber niemand hat uns überwältigt. Niemand konnte uns vernichten. Wir wurden nicht ausgelöscht. Wir sind noch immer hier. Und das ist historisch zutreffend. In der Geschichte des Volkes gab es immer diesen Zyklus von vielleicht einigen Jahrzehnten Frieden, dann einer längeren Zeit Bedrängnis und dann eine Rettung. Aber dieses Rad drehte sich ständig weiter. Bis jetzt ist es einfach historisch Fakt, vielleicht etwas nüchtern vorgetragen, aber in den Versen 3 und 4 spitzt es sich jetzt emotional ganz scharf zu, mit einem schockierenden Bild. Meinen Rücken haben sie aufgerissen wie ein Feld. Sie haben tiefe Furchen gepflügt. Dieses Bild ist uns heute fremd. Also vielleicht hast du schon mal einen Traktor gesehen hinten, der das Feld umdreht, das schon. Aber dieses Bild haben wir, glaube ich, nicht gesehen. Ein Ochsengespann, stellst du bitte vor, zwei Ochsen, verbunden auf ihren Rücken mit diesem hölzernen Joch, zusammengespannt, damit sie in die gleiche Richtung gehen. Und an diesem Joch ein starkes Seil und am anderen Ende des Seils ein Pflug mit mehreren scharfen Messern. Und auf dem Pflug stand eine Person oder mehrere, um die Messer hineinzudrücken in den Boden. Aber in diesem Bild hier wird nicht Erde gepflügt, sondern der Rücken des Volkes Israel. Es ist ein schreckliches Bild, wenn man es sich vorstellt. Ein Bild von Folter. Und in diesem Bild steckt ganz viel drin. Wer gepflügt wird, wessen Rücken gepflügt wird, der liegt am Boden. Das Gesicht in der Erde. Der ist wehrlos und schwach. Das Blut fließt von mehreren langen, tiefen Wunden. Selbst wenn man das überleben sollte, ist man von Narben gezeichnet. Und in diesem Bild geht es um Ausbeutung. Denn ein Acker wird ja gepflügt, damit hier etwas wächst. Der Pflüger raubt hier sein Opfer aus. Es geht um Ertrag und Bereicherung an den Unterdrückten. Und das singt Israel, haben wir oft erlebt, den Pflug auf unserem Rücken. Und im Vers 4 dann die dramatische Wende. Der Herr aber ist gerecht. Er hat den Strick der bösen Pflüger zerrissen. Gott wird hier mit seinem Bundesnamen genannt, Jahwe. Und Jahwe ist der Name, mit der sich Gott dem Volk versprochen hat. Wir gehören zusammen, ich stehe zu dir, das lässt sich nicht wieder auflösen, ich kämpfe für dich. Und er wird als gerecht beschrieben. Gerecht in seinem Wesen, gerecht, weil er Feinde straft, gerecht, weil er sein Volk rettet. Er hat sie nicht vergessen, er kämpft wirklich für sie immer und immer wieder und er zerreißt bildlich diesen Strick. Der Pflug hört auf zu fahren. Die Rettung ist umfänglich. Und jetzt würde ich den Psalm gern gemeinsam mit euch laut vortragen, um die Wucht zu spüren, die da drin steckt. Und jetzt habe ich eine Bitte. Bitte legt euer mitteleuropäisches Wesen ab, nur für 20 Sekunden. Jetzt nicht zurückhaltend, zögerlich sein. Wir schlüpfen jetzt in lange Gewänder, eine Spur Emotionalität Naher Osten, bitte. Ja, man sieht's. Ihr seid der Chor und ich bin der Vorsänger, aber wir singen nicht. Ein Lied für die Pilgerreise nach Jerusalem. Unablässig haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Das soll das Volk Israel bekennen. Unablässig haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Doch sie haben mich nicht überwältigt. Meinen Rücken haben sie aufgerissen wie ein Feld. Sie haben tiefe Furchen gepflügt. Der Herr aber ist gerecht. Er hat den Strick der bösen Pflüger zerrissen. Was in der ersten Hälfte des Psalms zweimal beschrieben wird, diese heftige Bedrängnis des Volkes durch seine Feinde und dann die Rettung durch Gott, das habe ich schon gesagt, ist ein sich ständig wiederholendes Muster in der jüdischen Geschichte. Das Volk wird bedrängt in Ägypten, zur Zeit der Richter und Könige. Es landet im babylonischen Exil. Es leidet unter den römischen Besatzern. Im Mittelalter wird es verfolgt in Spanien, Polen, in vielen anderen Ländern. Im 19. und 20. Jahrhundert Pogrome in Russland, im Großdeutschen oder im Deutschen Reich fast ausgelöscht und seit der Gründung des Staates Israel von Feinden umgeben, Feinde, die ihnen das Existenzrecht absprechen. Feinde, wohin das Auge blickt, über Jahrtausende. Und trotzdem, trotz aller Verfolgung, trotz aller Pogrome, trotz des Holocausts, ist das jüdische Volk keineswegs überwältigt. Es ist auch nicht ein jämmerlicher kleiner Haufen, sondern ziemlich prominent auf unserer Erde. Immer gibt es einen Ausweg, immer gibt es eine Rettung. In der Geschichtswissenschaft ist das Überleben des Volkes Israel ein einzigartiges Phänomen. Es gibt kein anderes Volk, das so bekämpft worden ist, und trotzdem noch da ist. Manche Völker starben ja aus, sie nicht. Und für manche ist die Geschichte des Volkes Israel sogar ein Gottesbeweis, zumindest ein Hinweis auf Gott. Und ich finde diese Geschichte auch erstaunlich, aber auch problematisch. Gott lässt sein Volk immer wieder in große Nöte geraten. Oft tragen sie auch Schuld daran, manchmal aber nicht, manchmal ist es unschuldig. Und Gott greift ein, aber es ist spät, oder? Gefühlt manchmal 5 vor 12. Und diese Frage drängt sich wirklich auf. Wenn das Gottes Volk ist, wieso leidet dieses Volk so extrem? Ich glaube, dass für Menschen unserer Zeit ein solcher Gott, ein solches Bild von Gott nicht sehr attraktiv ist. Das ist, weil wir heute mit einer anderen Erwartung leben. Menschen heute denken, dass ein allmächtiger Gott jedes Unglück sofort stoppen müsste. Das sage ich jetzt einfach so. Du kannst in deinen Gedanken überprüfen, ob das stimmt für die Menschen, mit denen du lebst. Menschen heute denken, dass ein allmächtiger Gott jedes Unglück sofort stoppen müsste. Besonders, wenn es ein Gott der Liebe ist. Und was Ihnen und uns heute allen lieber wäre, wäre ein Gott, der Not gar nicht erst zulässt, oder? Der alles Leid abwendet. Gerettet zu werden ist gut, wenn man in einer Not steckt. Aber noch besser ist es, nicht in der Not zu stecken, sondern hundertprozentigen Schutz zu genießen. Ist das vielleicht auch deine Erwartung? Unausgesprochen vielleicht, dass Gott jedes Leid oder zumindest die größeren Brocken Leid von dir fernhält. Vielleicht auch oder besonders, weil du ja zu Gott gehörst. Die Bibel, und das inkludiert den Psalm 129, zeigt uns keine menschliche Gottesfantasie, keinen Gott, den wir uns ausgedacht haben. Stattdessen zeigt uns die Bibel den wahren Gott. Sie zeigt uns Gott, wie er wirklich ist. Und der reale, wahre Gott bewahrt die, die zu ihm gehören, vor vielen Nöten, aber lange nicht vor aller Not. Ein Beispiel. Der Apostel Paulus sagt im Rückblick auf sein Leben: Ich habe 5x40 Schläge auf den Rücken, weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten und das geht noch 1,5 Minuten so weiter. Aber ich lese es jetzt nicht. Es erscheint ihm ergangen zu sein wie dem Volk Israel. Immer wieder hat er gelitten, manchmal auch, weil er Gott diente und immer wieder hat Gott ihn gerettet. Aber nach der Rettung kam bald schon das nächste Leid. Was wir beim Volk Israel und beim Apostel Paulus sehen, diese Leiderfahrung wegen Zugehörigkeit von Gott, die erreicht im Leben von Jesus den Höhepunkt. Und die Bedrängnis von Jesus, und das ist verblüffend und faszinierend und vielleicht hast du daran gedacht, die wird im Psalm 129 angedeutet, wäre das schwache Wort, beschrieben, ist glaube ich zutreffender. Einige Stunden vor der Kreuzigung von Jesus wird er von römischen Soldaten mit Geißeln ausgepeitscht. Es ist gut, dass wir heute nicht wissen, was Geißeln sind. Geißeln sind Lederstriemen, in die Knochenstücke eingearbeitet wurden. Und sie reißen in diesem Fall einen jüdischen Rücken auf. Was circa 30 nach Christus geschah, das wird nicht nur im Psalm 129 angedeutet, auch Jesaja, der Prophet, beschreibt im 8. Jahrhundert vor Christus mit diesen Worten: Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Das trifft so gut auf das zu, was Jesus erlebt hat. Als Jesus sich am Kreuz hochzog, um einatmen zu können, für jedes Mal einatmen war diese Bewegung notwendig, und dann wieder hinabsank, locker über 1000 Mal, da glitt sein gegeißelter Rücken nicht ein poliertes, glattes Stück Holz entlang, sondern eine raue, ungehobelte, splittrige Oberfläche. Und jetzt hör noch einmal. Meinen Rücken haben sie aufgerissen wie ein Feld. Sie haben tiefe Furchen gepflügt. Der wahre, reale Gott, der schützt nicht nur sein Volk nicht vor schwerem Leid. Er schützt auch sich selbst nicht. Gott kommt in Jesus in unser Leid. Und er nimmt unser Leid auf sich. Und er trägt dieses Leid, damit eines Tages das Leid für immer enden wird. Das ist kein Gott, den sich Menschen ausgedacht haben. Die menschliche Fantasie wäre nie auf so einen Gott gekommen. Ein Gott, der tiefstes Elend erleidet, größten Schmerz, der seinen Rücken aufreißen lässt. Ein Gott, der stirbt. Und kurz nach dieser ersten Erwähnung eines gequälten Rückens schreibt Jesaja 3 Kapitel später Folgendes. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Ganz klar ist hier von Jesus die Rede. Durchbohrt von Nägeln, zerschlagen am Kreuz hängend, mit Striemen bedeckt. Es steckt ein tiefes Geheimnis in dieser Aussage, dass er für unsere Vergehen bestraft wurde und dass seine Wunden uns heilen. Heilung durch die Wunden eines anderen. Kennst du dieses Geheimnis? Die zweite Hälfte vom Psalm 129, die richtet den Blick dann nach vorne. Vers 5, mögen alle, die Zion hassen, beschämt werden und zurückweichen. Wer oder was ist Zion? Vielleicht kennst du dieses Wort von den Zionisten, Theodor Herzl. Aber Zion war ursprünglich ein Hügel in Jerusalem. Zion steht jedoch für ganz Jerusalem, für die Stadt, im Besonderen für den Tempel, für die Einwohner und auch für den Gott, der im Zentrum dieser Stadt lebt. Der Kirchenvater Augustinus hat gesagt, wer Zion hasst, hasst die Gemeinde, denn die Gemeinde ist Zion. Er sieht Zion hier über das Volk Israel hinaus. Und auch die Gemeinde, die von Gott erwählten, zählt er dazu. In der Bibel ist wiederholt von einem Hass die Rede, der Gott gilt, und dann auch allen, die zu Gott gehören. Jesus selbst sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Und der Psalmist betet hier, alle, die Gott und sein Volk hassen, sollen beschämt werden und zurückweichen. Das ist die militärische Sprache. Alle, die das Volk angreifen, sollen in die Flucht geschlagen werden, sollen fliehen, wie ein Herr flieht. Und in den Versen 6 bis 8 präzisiert der Psalmist dann diese Hoffnung des Zurückschlagens in einem starken Bild wieder. Habt ihr noch Energie, ein zweites Mal gemeinsam zu lesen? Die meisten. Ha, sehr gut. Jetzt muss ich mich umdrehen. Alles klar, dann machen wir das. Mögen alle, die Zion hassen, beschämt werden und zurückweichen. Niemand schneidet es, niemand sammelt es zusammen, niemand ruft beim Vorbeigehen. Auf den Dächern aus Holz lag damals eine dünne Erdschicht, dann machen wir nochmal Holz, nochmal Erde zur Dämmung der Häuser. Und während der kurzen Regenzeit im Frühling, während wenigen Wochen, begann auf den Dächern Gras zu wachsen. Die Dächer wurden grün. Aber bereits zu Beginn des Sommers mit seiner Hitze, mit der Trockenheit, der Dürre, trockneten die Dächer aus und alles Gras auf den Dächern starb, bevor es noch hochgewachsen war. Und das ist das Bild hier. Niemand stieg hinauf auf diese Dächer, um das Gras zu ernten. Es war so kurz und es war erbärmlich. Niemand kam auf die Idee, es einzusammeln als Futter für die Tiere. Und niemand rief im Vorbeigehen, und das war damals bei der Ernte Gewohnheit, des Herrn Segen sei auf euch. Da war nichts zu segnen. Das, was auf den Dächern da wuchs, war eine Anti-Ernte, ein Nichts. Und so soll es den Feinden Israels ergehen. Kaum stehen sie auf, sollen sie schon vernichtet werden. Sie sollen keine Zukunft haben. Es ist hochironisch, dass dieser Psalm zweimal mit dem Wort Segen endet. Aber eigentlich ist das, was da in den Versen 6 bis 8 steht, ein Fluch. Kein Segen. Spießt sich das mit der christlichen Ethik der Nächstenliebe? Dürfen wir so beten? spießt es sich besonders mit dem Gebot, das Jesus seinen Nachfolgern gibt, die Feinde zu lieben. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Auf den ersten Blick schon, am Ende denke ich nicht. Über das könnte man super diskutieren im Speakers Corner. Der Psalmist sagt hier ja nicht, Gott lenke unsere Hände, während wir den Feinden den Kopf einschlagen. Das sagt er nicht. Was er sagt ist, bitte schlag du ihnen den Kopf ein. Und dann ist die große Frage, wie geht denn Gott mit Feinden um? Gott begegnet seinen Feinden, und das ist höchst erstaunlich, mit Geduld, mit Güte, mit einem Versöhnungsangebot. Gott gibt seinen Feinden immer viele Möglichkeiten, umzukehren, die Feindschaft abzulegen, den Hass zu beenden. Dieser Zeitraum, in dem Rebellen sich vor dem König beugen können, um völlige Amnestie und noch mehr Aufnahme in die Königsfamilie zu empfangen, ist lang, 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 aber er ist nicht ewig. Jesus ist nicht nur der Retter, er ist auch der Richter, ein mächtiger Held und Kämpfer, der Champion und Sieger schlechthin. Und es kommt ein Tag, an dem Jesus, der Mann des Friedens, seine Feinde zerschlägt, vollständig und überwältigend vernichtet. Genauso wie es hier im Psalm 129 beschrieben wird. Und ich denke, dafür kann man beten. Wieso gab Gott seinem Volk dieses Lied? Nach einer langen Geschichte von Leid und auch vor einer langen Geschichte von Leid. Ich denke, er gab es ihnen, damit sie es singen würden und Zuversicht gewinnen würden. Ein Blick in die Geschichte macht Mut, dass Gott rettet, dass er treu rettet. Und wie viel mehr gilt es für uns? Denn wir blicken zurück nicht auf Befreiung von Philistern oder Befreiung vom Pharao. Wir blicken zurück auf die größte Befreiung aller Zeit. Wir blicken auf die Auferstehung. Und bei der Auferstehung wurde dieses Seil des Pfluges endgültig zerrissen, das größte Seil. Ich denke, gerade für die verfolgte Gemeinde ist es ein sehr wertvolles Gebet. Und der Psalm 129 steckt im Vater Unser. Er rette uns von dem Bösen. Psalm 129 ist eine Vertiefung, eine Erweiterung von diesem kurzen Gebet aus dem Vater Unser. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, wir haben dich um Weisheit gebeten. Und wir bitten dich jetzt noch einmal um Weisheit, um diesen Psalm zu verstehen. Du siehst, wo auch wir Bedrängnis erleben. Und wir bitten dich, dass du uns Zuversicht schenkst beim Blick auf dich. Wir danken dir so sehr dafür, wer du bist und wie du bist. Wir bekennen, Vater im Himmel, dass für das Leid auf dieser Erde wir Menschen voll verantwortlich sind. Und dass du es uns nicht schuldest, alles Leid von uns zu entfernen. Wir danken dir so sehr, dass es aber keine Geschichte des Leids sein wird, die sich ewig fortsetzt, sondern dass du einen Sieg errungen hast, Herr Jesus, der dem Leid eines Tages ein Ende setzen wird. Und wir sehnen uns nach diesem Tag, wir sehnen uns nach dem Tag, an dem du auch deine Feinde vernichten wirst, weil dann ewiger Friede einkehrt. Bitte hilf uns, diesen Psalm zu beten in allen Situationen unseres Lebens, wo er passend ist. Und bitte hilf uns, dein Wort immer mehr zu lieben, dass es uns prägt, dass es Resonanz findet in uns. Bitte schenk du doch, dass dieser Psalm 129 mitgeht jetzt mit uns. Und wir beten für dein Volk Israel. Wir beten, dass du Frieden schenkst, dass du Bewahrung schenkst, und dass du uns auch da Weisheit gibst, wie wir dem Volk gegenüber und dem Staat Israel gegenüber uns verhalten sollen. Amen.